ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute
mit Nabila Tassi. Donnerstagvormittag, 2. Oktober. SWR 1 Leute, hallo und herzlich willkommen, Professor Heinz Bude.
Dankeschön.
Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich habe es vorhin schon gesagt, die Sendung mit der längsten Vorlaufzeit. Wir haben nämlich schon letztes Jahr vor dem Tag der Deutschen Einheit beschlossen, den Heinz Bude, den wollen wir ein Jahr später hier haben. Sie haben sich darauf eingelassen. Vielen Dank dafür.
Gerne, gerne.
Gut, dass Sie heute hier sind. Sie sind Soziologe, geboren im Wuppertal, also um es mit Herbert Grönemeyers Worten zu sagen, tiefsten Westen. Und Sie leben in Berlin-Weißensee, also jetzt im Ostteil der Stadt, waren über 20 Jahre Professor für Makrosoziologie in Kassel, sind eine Stimme im gesellschaftlichen Diskurs hier im Land. Vor 2,5 Jahren haben Sie Ihre Abschiedsvorlesung gegeben. Worum ging's?
Um den Abschied von den Boomern. Ich hatte gedacht, ach, wenn ich mich verabschiede aus der Uni, dann verabschiedet sich auch eine ganze Generation. Das ist auch so angekommen und dann hat mein Lektor vom Hansa Verlag gesagt, können wir nicht ein kleines Büchlein draus machen? Und das habe ich dann gemacht und das ist irgendwie ganz gut gelaufen, weil es in der Tat ein bisschen darum geht, ob eine formative Generation des Modells Deutschland eigentlich gerade weggeht, und zwar im Osten wie im Westen. Werden wir gleich nochmal drüber reden. Die Ostler denken immer, nee, Boomer ist was aus dem Westen. Und dann habe ich sie doch ab und an auf einer langen Lesereise durch den Osten davon überzeugt, dass es auch Ostboomer gibt und nicht nur Westboomer.
Ja, also was wäre denn der Unterschied, beziehungsweise was die Gemeinsamkeit? Sind tatsächlich die geburtenstarken Jahrgänge da und dort gleich?
Ja, natürlich sind sie gleich. Und es ist
Kriegserfahrung war ja die gleiche.
Ja, die Erfahrung ist es genau, die ist ganz ähnlich und die haben aber auch diese ganzen Erfahrungen gemacht, dass sie zu viele sind. Zwar haben sie nicht die Idee gehabt und die hatten nicht das Schicksal, wenn man so will, dass man nach dem Uni-Studium nicht wusste, wie man eigentlich einen Beruf ergreifen sollte. Das war ja reguliert, die haben ja regulierte Arbeitsmärkte in der DDR gehabt. Aber sie hatten natürlich, wussten auch, dass eben nur ganz wenige studieren konnten und dass das reguliert wurde und dass das auch eine generationsspezifische Erfahrung im Osten ist. Wir haben auch lange darüber geredet, dass der Turning Point für die nicht so sehr die 1980er Jahre sind, der prägend sind für die Boomer West, sondern eher natürlich dann die Wende, wo sie gemerkt haben, dass alles das, was sie quasi mitbekommen haben auf dem Bildungssystem, die Frühsozialisation in der DDR, dass sie das alles über den Haufen schmeißen mussten, um irgendwie was sich nochmal anders in die Welt zu werfen.
Wo wir gerade bei den Boomer sind, wir reden ja so gerne über die. Ist, glaube ich, schwer, dieses Kollektiv, es geht ja, glaube ich, über 15 Jahre, ne, diese Bezeichnung unter einen Hut zu kriegen. Aber trotzdem, dieses Gefühl des Zu-Viele-Seins, gibt es da einen Unterschied zwischen im Westen, also im Kapitalismus, sage ich mal, und im Osten, im Sozialismus? Gab es da unterschiedliche Gefühle des Zu-Viel-Seins?
Na, erstmal nicht. Oder erstmal ja, ich musste die davon überzeugen, dass sie auch dieses Gefühl hatten. Also das stimmt schon, sie haben recht. Das war auch die Abwehr. Es war wirklich interessant zu sagen, na, Boomer haben wir hier nicht. Das ist was aus dem Westen. Und dann sagt man, die brauchte eine gewisse Zeit, um quasi gemeinsam mussten wir uns heranarbeiten an so ein Erfahrungsprofil. Und dann wurde es auch sehr kontrovers. Also es ging dann auch um die Frage Antifaschismus, Postfaschismus, Bundesrepublik, DDR, was hieße das eigentlich? Und ich kann sagen, bei allen Gesprächen, die ich dort geführt habe, ging es wirklich zur Sache, es ging richtig rund. Mhm. Und dann haben immer die Leute gesagt, das sei aber jetzt mal ein interessantes Gespräch gewesen. Und ein Westler, der wirklich sich hinstellt und nicht irgendwie Verständnis vortäuscht, sondern dass es ein wirkliches Gespräch war.
Herr Bude, so Soziologie oder Soziologen sind ja wie so eine Gemüsekiste. Da kann ja alles Mögliche drin sein. Was sind denn Ihre Themen als Soziologe immer gewesen, wobei sich das in einem langen Soziologenleben auch mal ändern kann?
Na, im Prinzip sind zwei Linien, die ich immer verfolgt habe. Die eine Linie war, dass ich mich sehr früh um den Begriff der sozialen Exklusion gekümmert habe. Also mit der Grundidee, dass es in jeder Gesellschaft oben und unten gibt. Das ist die klassische soziale Ungleichheit. Aber in den letzten 30 Jahren immer mehr eine zweite Frage dazu kam. Wer ist drinnen, wer ist draußen? Und die, die draußen sind, sind die Exkludierten und die drinnen sind, sind die Einbezogenen. Und mich hat genau dieses Verhältnis des Schicksals der Ausgeschlossenen interessiert. Und da habe ich relativ früh ein Buch zugemacht. Und die zweite Linie, die mich von Anfang an, schon seit meiner Dissertation interessiert hat, war, wenn man so will, die Geschichte der Bundesrepublik als eine Geschichte von wechselnden Generationen über eine lange, über mehrere Bücher zu erzählen, von den Flakhelfern bis zu den Boomern. Mhm. Und das war so eine Idee, die ich quasi über 20, 25 Jahre verfolgt habe.
Kassel ist ja wirklich sowas, da waren Sie ja an der Uni dann zum Schluss, kann man sagen, in Ihrer wissenschaftlichen Karriere, sowas wie die Mitte Deutschlands. Morgen feiern wir jetzt 35 Jahre wieder Vereinigtes Deutschland. Sie kommen gebürtig ganz aus dem Westen. Was ist denn so Ihr Verhältnis, Ihre Perspektive auf die deutsche Einheit?
Meine Perspektive auf die deutsche Einheit ist heute, dass man bei allem, wir haben eine Differenz in Deutschland, über die sollte man sich keine Illusionen machen. Es gibt eine Teilgesellschaftlichkeit West und eine Teilgesellschaftlichkeit Ost. Und es ist nicht so, dass in der Folge der Generation sich das abbauen würde. Das stimmt nicht. Es gibt viele jüngere Leute aus Ostdeutschland, die Erfahrung, ostdeutsch zu sein, als eine gemeinsame Wir-Erfahrung haben und die auch so sagen, dass es das als eine gemeinsame Wir-Erfahrung gibt. Man kann sogar ein Jahr dafür in Anschlag bringen, ab dann das immer stärker geworden ist. Es ist das Jahr 2018, als Wolfgang Engler und Jana Hensel ein Buch darüber herausgebracht haben. Wer sind wir? Wer wir sind, es wurde gar keine Frage mehr gestellt in dem Titel, wer wir sind, und der Untertitel war die Erfahrung, ostdeutsch zu sein. Und wir haben in der Tat die Erfahrung, westdeutsch zu sein und die Erfahrung, ostdeutsch zu sein, als unterschiedliche Elemente des Gemeinsamen in Deutschland heute. Meine Sorge ist, dass sich diese Linie zu stark wird und dass man nichts Überwölbendes mehr hat, weil für die längste Zeit der Geschichte der Bundesrepublik gab es einen Wir-Bezug im Hintergrund in der DDR wie in der Bundesrepublik, nämlich, dass das Schlimmste, was einem passieren kann, hinter einem liegt. Das heißt, die Vergemeinschaftung durch die Kriegsfolgeerfahrung. Mhm. Und wenn man so will, der Zweite Weltkrieg und der Völkermord, dass das eine Basis war, um gemeinsam was hinzubekommen. Also eine Wir-Ressource war.
Und diese Wir-Ressource als falsch, oder?
Bitte?
Das erweist sich als falsch?
Nein, die Wir-Ressource funktioniert für junge Generationen nicht mehr. Das ist der Punkt. Weil, und das ist jetzt etwas, was sehr, sehr wichtig ist, das Schlimmste, was einem passieren kann in Deutschland und in Mitteleuropa, liegt nicht mehr hinter uns, sondern es liegt vor uns.
Vermeintlich.
Vermeintlich.
Wir wissen es ja nicht.
Wir wissen es nicht, aber für viele junge Leute scheint das der Kern zu sein. Also sie sagen, hinten, die quasi es überstanden haben, denen ging es ja am Ende gut, was stimmt. Aber die vergessen natürlich, die Jüngeren, dass das alles zwischendrin gar nicht so gut aussah. Aber in der Bilanz ist es gut ausgegangen. Und jetzt sagen Sie, aber bei uns wird es in der Bilanz nicht gut ausgehen.
Schauen wir kurz auf die Fakten mit Soziologe Heinz Bude, heute unser Gast in SWR1. Leute, ja, pünktlich kurz vor dem 35. Jahrestag der Deutschen Einheit, da kam gestern der Jahresbericht der Ostbeauftragten der Bundesregierung, Elisabeth Kaiser heißt die. Und da stehen eben bestimmte Fakten drin. Zum Beispiel, es gibt nach wie vor Chancenungleichheit zwischen Ost und West. Damit das Hauptproblem schon benannt?
Einerseits ja, aber nicht wirklich im Sinne der Problematik, mit der wir heute zu tun haben. Ich will mal ein positives Datum noch mal sagen. Es ist zum ersten Mal seit 4 Jahren steigend eine Tendenz, die sich eine Entwicklung umkehrt seit 1945. Es ziehen mehr Leute in den Osten, als von dem Osten in den Westen ziehen. Und das ist ziemlich interessant. Nehmen wir mal die jungen Leute. Junge Leute vor 10 Jahren, wenn sie studieren wollten, wollen an einer Westuniversität studieren. Und jetzt ist genau das Gegenteil. Junge Leute aus Ostdeutschland wollen unbedingt an einer ostdeutschen Universität studieren. Das heißt, es gibt so etwas wie eine Heimatsverbundenheit, gerade von jüngeren Leuten, die auch in ihrem Verhalten zum Ausdruck kommt. Also nicht nur eine Sache ist, wo man mal irgendwas getrunken hat und sagt, jetzt wollen wir mal die Gitarre und noch alte Lieder oder irgend so etwas, sondern die auch verhaltenswirksam ist. Also wenn man bei der Wahl des Studienortes sieht. Und das, glaube ich, ist etwas, was im Augenblick sehr interessant ist. Es gibt auch in Ostdeutschland eine Gruppe von Westdeutschen, die da seit 30 Jahren leben. Und es gibt in Westdeutschland eine Gruppe von Ostdeutschen, die hier in 30 Jahren leben. Das hat der sächsische Ministerpräsident eigentlich ganz schön auf den Punkt gesagt. Wer sind denn eigentlich die Ostdeutschen? Das heißt, gibt es da nicht auch viele Mischwesen in Ostdeutschland, die weder Ost noch West sind, sondern, wenn man so will, schon Realitätswesen der deutschen Vereinigung sind. Ja. Und die gibt es auch in Ostdeutschland und die gibt es in Westdeutschland. Interessanterweise, um den letzten Punkt noch zu sagen, es gibt schon, das kann man feststellen, die Frauen haben es in der Regel besser gemacht aus Ostdeutschland als die Männer. Sowohl was die Wanderungsbewegung betrifft, als auch was die Möglichkeit betrifft, in Ostdeutschland zu wohnen und in Westdeutschland zur Arbeit zu gehen. Also wir haben lange, ich habe einen Ort in Ostdeutschland mir genau angeguckt, Ende der 10er Jahre, Wittenberge. Und dann sah man morgens immer ganz viele Leute auf dem Bahnhof, die nach Hamburg und Berlin fuhren. Es waren oft Frauen, die schon um die 40, 50 waren, die in die Kontore nach Hamburg fuhren. Mhm. Die waren gut angezogen, sahen aus, als hätten sie im Leben was vor. Und die kamen abends wieder, weniger Männer. Das ist ein interessantes Datum.
Sind das keine Stadtflüchtlinge? Weil Wittenberge liegt jetzt genau zwischen Hamburg und Berlin, kann man so sagen. Ist so ein Zwischenhalt des ICEs auf der Schnellstrecke.
Genau.
Ist das ein geschickter Ort, wenn man sich in Hamburg oder in Berlin nichts mehr leisten kann?
Genau, also ich würde auch sagen, das war dann die Zukunft von Wittenberg. Es ist ein schöner Ort zu leben. Und es ist wirklich ganz schön dort. Und das quasi der Ausgangspunkt ist, um zur Arbeit zu gehen, auch gutes Geld zu verdienen in Hamburg oder in Berlin. In Hamburg eher als in Berlin möglich. Und dann dort zu wohnen und, wenn man so will, seine Wohnheimat zu haben. Aber das ist nicht mehr eine Arbeitsheimat.
Warum machen es die Frauen besser?
Die Frauen sind, die DDR war wahrscheinlich die weiblichste Gesellschaft Europas, was die Möglichkeit betraf, aufzusteigen, auch in Führungspositionen innerhalb der DDR. Frauen hatten eine sehr große Freiheitsspielräume durch die Kinderversorgung, die gut geregelt war in der DDR. Also Kinder hielten einen nicht davon ab, vollzeitlich beruflich tätig zu sein. Frauen haben die DDR-Gesellschaft wahrscheinlich mehr bestimmt, oder sicher mehr bestimmt als Frauen in Deutschland, die, also im anderen Teil Deutschlands, in der Bundesrepublik, die Bundesrepublik bestimmt haben. Und das ist ein ganz interessanter Punkt. Das heißt, sie sind kompetenter, kompetitiver auch. Also die Kompetitivität der Ostfrauen ist Legion. Und sie sind, was man heute auch noch feststellen kann, besonders in Berlin. Ich wohne ja, Sie haben da am Anfang darauf hingewiesen, im Ostteil, früheren Ostteil der Stadt. Es gibt dort viele Frauen, die immer noch weiter an ihrer Fortbildung, ihrer Kompetenz arbeiten, in den medizinischen Berufen, als Ärztin, als Krankenschwester und so weiter. Das ist auffällig als Lehrerinnen und Lehrer. Und das ist ein interessanter Punkt. Wir haben quasi Women Power East.
Aber kann man das so eindeutig zuordnen? Also A, machen es die Frauen im Westen etwa nicht. Und B, das könnten ja jetzt auch Weißensee, das ist ja nun ein Stadtteil, der ist nicht uninteressant in Berlin, da wohnen inzwischen viele und Sie haben es ja gerade gesagt, es gibt die Ostostler, die in Ostdeutschland wohnen, es gibt die Westostler in Ostdeutschland und so kann man das weiterführen. Also es hat sich doch alles durchmischt.
Es hat sich durchmischt, trotzdem von den Profilen, wenn Sie einfach von den Erwerbsbiografien ausgehen, für Frauen, die aus Familien stammen in Ostdeutschland, für die ist es völlig klar, dass sie eine vollzeitige Erwerbstätigkeit anstreben. Für Frauen aus dem Westen, auch wenn sie gebildet sind, also einen höheren Bildungsabschluss haben, denken immer noch, Halbstelle zu gehen, wenn sie zwei Kinder haben. Das kommt einer von ostdeutscher Herkunft stammenden Frau nicht so schnell in den Sinn. Das ist nach wie vor so.
Wir reden über die deutsche Wiedervereinigung. 35 Jahre ist die her, morgen mit dem Soziologen Heinz Bude. Wir haben gerade darüber gesprochen, die Ostbeauftragte der Bundesregierung hat einen Bericht vorgelegt. Sie haben gesagt, es gibt viele positive Entwicklungen in Ostdeutschland und das wirkt sich auch positiv auf die Vereinigung aus. Die Wirtschaft ist gewachsen, die Regionen haben sich gut entwickelt. Ausbau erneuerbare Energien zum Beispiel, da ist Ostdeutschland Vorreiter. Brauchen wir dann eigentlich noch eine Ostbeauftragte nach 35 Jahren? Ist das nicht eher so ein wie Nachhilfeunterricht für den Osten, sowas zu haben?
Ich folge Ihnen da. Ich finde es auch ein Problem, dass wir die noch haben, weil es in der Tat nochmal so eine Sonderaufmerksamkeit Ost kommuniziert. Und wir sollten schon gucken, dass wir gemeinsame Situationen herstellen. Also ich war jetzt im Ruhrgebiet unterwegs, da sieht es schon bitter aus an manchen Stellen. Und wenn ich diese Stellen etwa mit Bitterfeld vergleiche, dann sieht es in Bitterfeld besser aus als in manchen Teilen von Duisburg. Das muss man schon sagen. Und das können Sie auch angreifen in Duisburg, wenn sie die Leute fragen. Dann sagen die, ja, da ist ja das Geld hingeflossen, bei uns ist ja nichts mehr übrig geblieben. Also es ist so ein Punkt, dass wir über diese Fragen von Unterentwickeltheit in den unterschiedlichen Regionen Deutschlands als ein gemeinsames Problem reden sollten. Aber eine Sache ist, glaube ich, noch ganz wichtig. Viele Leute in Ostdeutschland sind immer noch untergründig der Auffassung und merken das als eine Verlusterfahrung. Im Kern der DDR-Gesellschaft stand der Betrieb. Der Betrieb war der Vergesellschaftungskern. Und wenn Sie die fragen, was eines der Themen der Gemeinsamkeit von der Erfahrung von Ostdeutschland und Ost ist, dann ist es die Wut auf die Treuhand. Mhm. Und die Wut auf die Wut auf die Treuhand steckt, die haben uns die Betriebe weggenommen, die den Kern unseres gemeinsamen Lebens dargestellt haben. Im Grunde ist das, woran die Leute in Ostdeutschland sozusagen kranken oder wo sie nicht drüber hinwegkommen, dass sie eigentlich ihre Gesellschaft verloren haben. Und das ist ein interessanter Punkt, dass man sich fragen muss, Jean-Luc Godard hat das sehr schön, sehr früh gesehen in einem Film, das ist ein einsames Volk entstanden. Das ist ein Volk, das das Gefühl ihrer Gesellschaft verloren hat und nur noch als Individuen übergeblieben sind.
Genau, also Sie reden von der Abwicklung der VEB, der volkseigenen Betriebe, hat die Industriegesellschaft im Osten sehr geprägt. Jetzt sind ja aber diejenigen nach 35 Jahren, die das stark betroffen hat, die Erwerbstätigen von damals, die sind ja jetzt häufig auch gar nicht mehr, die sind vielleicht im Ruhestand. Und diejenigen, die jetzt arbeiten, die haben doch die VEBs, gar nicht mehr erlebt. Also wirkt sich das trotzdem dann noch auf die Jüngeren aus?
Genau, das ist eine transgenerationelle Erfahrung, so nennt man das so schön. Es ist interessant, dass die Kinder, wir haben das damals sehr schön untersucht, die kriegen zwei Botschaften von ihren Eltern. Macht's anders, aber lasst uns nicht alleine. Und das ist, wenn Sie so wollen, eine Art von Doppelbindung, Double Bind. Und das ist so ein Punkt, wo man merkt, ja, wir haben etwas verloren in Ostdeutschland, worüber man nicht reden darf, über diesen Verlust. Mhm. Und es ist auch keine Perspektive da, dass man das irgendwie da ausgleichen könnte. Es ist wirklich ein Gefühl, dass nur noch ein Wir-Phantasma überbleibt, das keine Grundlage mehr hat. Aber dieses Wir-Phantasma ist so wahnsinnig wichtig, damit man nicht nur als einzelne Person quasi privatisierten Arbeitsmärkten aus der Perspektive Ostens unterworfen ist. Und das ist ein Punkt, also wenn man so will, die Individualisierung, die Zwangsindividualisierung ist in Ostdeutschland als Gefühl stärker ausgeprägt als in Westdeutschland.
Apropos Wir, also wenn man mal schaut, es gibt ja dann auch immer pünktlich zum Jahrestag auch immer die repräsentativen Umfragen, zum Beispiel eine vom Forsa-Institut. 35% der Befragten sagen, Ost und West seien inzwischen in Anführungsstrichen weitgehend zusammengewachsen. Das waren 2019 noch einige mehr, also da hat Corona offensichtlich einen Negativ-Einfluss gehabt. Aber wenn man auf die Jüngeren schaut, da sind es nach wie vor immer noch über die Hälfte, die sagen, natürlich sind wir zusammengewachsen. Bei den über 60-Jährigen sind es nur noch ein Viertel. Mhm. Wie kommt es zu dieser unterschiedlichen Wahrnehmung? Ist damit schon erklärt, die Abwicklung der vieler gesellschaftlicher zusammenhaltsstiftender Elemente?
Ja, einerseits ja. Und auf der anderen Seite auch so ein Punkt, das große Thema ist ja das Wir im Augenblick, überall, in allen westlichen Gesellschaften. Wir hatten so eine Phase, wo wir dieses Individuum gefeiert haben. Manche nannten das Neoliberalismus. Es ist toll, keine Bindungen mehr haben zu können, in der Welt unterwegs sein zu können, den Globus, die Globalität zu genießen. Und jetzt sind die Stichwörter Deglobalisierung, versuchen, Verbindungen als Abhängigkeiten zu interpretieren. Und damit taucht die Wir-Frage wieder auf. Und wir haben in Ostdeutschland ein Wir-Angebot, und in Westdeutschland haben wir ein unklareres Wir-Angebot. Und natürlich wäre es ideal, wenn die beiden sich auf ein neues Wir, was in der Zukunft liegt und nicht in der Vergangenheit, einigen könnten. Ich glaube, es gäbe solche Vorstellungen. Nämlich dahingehend, dass man sagen kann, wir in Deutschland haben wirklich mittlerweile ein Problem, was unser Industriemodell betrifft, was unsere Art und Weise, wie wir in Europa uns positionieren betrifft und auch in der Welt, in der ein großer Konflikt, ein Hegemonialitätskonflikt zwischen China und den USA sich abspielt, was da eigentlich noch die Position ist, die wir von Europa und damit Deutschland als dem zentralen Land in Europa. Mhm. Was will eigentlich da noch aufzubauen?
Wir sprechen über die deutsche Wiedervereinigung und haben auch schon so ein bisschen eruiert, aber ich würde es gerne nochmal machen. Warum ist das Empfinden der deutschen Wiedervereinigung auch nach 35 Jahren immer noch so fragil?
Weil es immer auch noch um die Frage geht, welche Herkunft beglaubigt welche Zukunft. Nach wie vor. Also die Herkunftsfrage nicht nur im Sinne einer sozialen Herkunft, sondern einer ortsspezifischen Herkunft, die vergemeinschaftende, das vergemeinschaftende Gefühl, ostdeutsch zu sein, ist da und verstärkt sich sogar noch in der Generationenfolge. Das ist der Punkt. Und es wird nur zu überbrücken sein, wenn man für alle eine, wenn Sie so wollen, herausfordernde Kulisse nach vorne hin entwickeln kann. Ich meine, die gibt es und da müssen wir uns ein bisschen drum kümmern. Aber es ist schwierig, die zu formulieren. In meinen Reisen in Ostdeutschland, wir hatten eben darüber geredet, dass ich mit einem Buch in Ostdeutschland unterwegs gewesen bin, da habe ich immer so den Dreh hingekommen und habe gesagt, jetzt müssen wir das mit der Vergangenheit mal lassen. Wir müssen uns jetzt gemeinsam mal um unsere Zukunft kümmern. Die sieht nämlich gerade nicht so besonders rosig aus.
Ich habe jetzt gerade so viele Fragen, Bude. Ich muss die jetzt kurz alle sortieren, aber Fangen wir mal an. Dieses Vermeidungsverhalten, das gibt es ja in Ost und in West. Also teilweise auch dieses, ich wundere mich auch, bisher ist es noch gar nicht gekommen, dieses, ach, jetzt lasst mich doch mal in Ruhe mit diesem Gejammer immer aus dem Osten. Das geht mir auf den Keks, will ich nicht mehr hören. Das ist so ein Vermeidungsverhalten, das gibt es, glaube ich, auch im Osten, dass man sich auch ein bisschen vielleicht auch versteckt, auch so beharrt auf den Unterschieden und sagt, die Umstände sind es, nicht wir, dass es irgendwie ungleich ist. Aber wenn man mal bei den Fakten bleibt, da haben wir ja vorhin kurz drüber gesprochen, vererbtes Vermögen, Wohneigentum, wirtschaftliche Chancen, wie viele Führungskräfte kommen aus dem Osten und, das alles sind ja harte Fakten, die kann man nicht leugnen.
Das ist absolut so. Es ist vor allen Dingen auch wichtig, dass viele in Ostdeutschland der Auffassung sind, dass sie eigentlich von einer Führungsklasse dirigiert worden sind über lange Jahre, die nicht ein inneres Gefühl für die Situation gehabt haben, in der Ostdeutsche leben. Das ist eine ganz prägende Geschichte. Es ist im Grunde überall die Rede in Ostdeutschland. Ihr habt die Drittklassigen uns geschickt und die haben den dicken Max bei uns gespielt. Das war teilweise an den Hochschulen, muss ich ehrlicherweise sagen, auch der Fall. Allerdings, man muss auch immer davon ausgehen, dass diejenigen, die vor Ort sind, bestimmen, was vor Ort eine Regel ist. Mhm. Also viele Kolleginnen und Kollegen von mir, die in Ostdeutschland eine Professur angenommen haben, mussten sich damit abfinden, dass doch die Sekretariate um 7 Uhr anfangen. Und da war nichts dran zu machen. Die fangen um 7 Uhr an und wenn der Chef nicht da ist, dann wird halt Kaffee getrunken. Und wenn der um 9 Uhr kommt, dann hat man halt 2 Stunden getan. Aber man bleibt keine Sekunde länger dann. Also die haben ihre Regeln schon durchgedrückt und das ist auch ein interessanter Punkt. Das ist etwas, was ein deutscher Soziologe, ein älterer Norbert Elias, sehr schön genannt hat. Das ist die Hierarchie des Hierseins. Wer bestimmt eigentlich, was das Hiersein ist? Und wenn ein Westler nach Osten kommt, ist das Hiersein. Und dann müssen sich die Kommen erstmal ein bisschen hinten anstellen. Und das ist andersrum im Westen auch. Die Kommen müssen sich hinten anstellen. Das spielt übrigens auch für die Frage der Migration eine große Rolle.
Ja, hängt alles zusammen.
Das hängt alles zusammen, weil viele Ostdeutsche sagen, werden wir jetzt benachteiligt, wenn andere auch ihren Platz im Hiersein beanspruchen.
Aber relativieren Sie jetzt mit Ihrem Beispiel von der Sekretärin an der Uni, das ist ja wirklich nur ein einzelnes Beispiel, nicht diese empfundene Ungerechtigkeit, diese Geschichte der Übernahme des Ostens durch den Westen?
Die Kolonisierungsthese hat sogar Helmut Schmidt vertreten, die ist in gewisser Weise auch richtig. Insofern sehr viel gute Arbeitskraft, gute Workforce, wie man das immer so schön nennt, aus Ostdeutschland in der Tat in den Westen gegangen ist und den Westen gestärkt hat. Also die große Kompetenzrevolution der 10er Jahre, gerade in den industriellen Arbeitsplätzen, hat sehr profitiert von der Zuwanderung aus Ostdeutschland. Das ist so. Und hat geschwächt die entsprechende Situation des verarbeitenden Gewerbes in Ostdeutschland. Aber mittlerweile haben wir die Situation, dass dort auch überall in den Handwerksbetrieben, überall werden Leute gesucht. Also wir haben die Situation ganz ähnlich wie in Westdeutschland, in Ostdeutschland. Da gibt es keinen Unterschied, obwohl es von den Vermögenslagen, Sie haben vollkommen recht, große Unterschiede ist. Übrigens, was die Renten betrifft, die Altersrenten, wenn man das auf Haushalte abzielt, dann gibt es diesen großen Unterschied nicht, weil die Frauen in der DDR alle vorzeitig tätig waren und da die Rentenansprüche viel günstiger aussehen für Haushalte als in Westdeutschland.
Ja, auf die Jungen muss man schauen und das tun wir 35 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung mit Professor Heinz Bude, der nicht nur Soziologe ist, sondern auch sehr interessant findet, zwischen den Generationen zu forschen, richtig?
Ja.
Also die Wendejahre nicht oder nur unbewusst erlebt haben, die so in den späten 80ern, frühen 90ern geboren sind, also so die erste gesamtdeutsch sozialisierte Generation. Ja, da haben Studien ja ergeben, dass viele junge Menschen, die aus dem Gebiet der alten Bundesrepublik stammen, die können mit der Zuschreibung Westdeutsch überhaupt nichts anfangen. Aber wenn die aus dem Osten kommen, dann bezeichnen sie sich oft selbst als Ossis oder so weitaus häufiger zumindest. Kann man das erklären, woran das liegt?
Na, ich glaube, es ist eine lustige Geschichte, wenn Sie die fragen, woran seht ihr denn eigentlich, dass ihr sozusagen spezifisch Ostdeutsch auch seid, dann sagen die, ja, wir können wenigstens Mathematik und Naturwissenschaft. Das könnt ihr ja gar nicht. Also es gibt so eine lustige, es ist wirklich interessant. Sie sind, und das ist auch nicht völlig falsch, sie sind tief davon überzeugt, dass sie eigentlich die bessere Bildung im Bereich der technischen, also der Ingenieurswissenschaften, der Naturwissenschaften und der Mathematik genossen haben. Die Westdeutschen haben also komische Sachen gelernt, wie Geschichte, wie Soziologie und all solche Sachen. Aber und das quasi das ostdeutsche Wissensformat ist ein viel praktischeres, ein viel angewandteres, ein, wenn man so will, naturwissenschaftlich geprägteres. Und das ist dieses, wie sagt man so heute so schön, dieses Narrativ setzt sich fort. Und man kann das auch in der Wanderungsbewegung in Berlin ganz gut sehen, wenn auch viele auch westdeutsch imprägnierte junge Familien nach Weißensee ziehen wollen. Warum? Weil die Schulen dort besser sind, weil man da wenigstens richtig Mathematik lernt. Und da hat man gewisse Sorgen, ob das bei den im Westteil der Stadt noch der Fall ist. Also solche Narrative halten sich und das zeigt sich, dass da etwas fortgepflanzt wird, was so ein bisschen so in einer Halbironie vorgetragen wird. Also so ganz überzeugt sind die Leute doch vielleicht nicht davon. Aber trotzdem, es ist eine Art und Weise, sich darüber zu unterhalten und auch abzumachen, ob derjenige, den man da gerade trifft bei irgendeiner Party oder bei einem Zusammenkunft, eher aus dem Osten oder eher aus dem Westen kommt. Ich gebe zu, das ist eine Berliner Erfahrung, wo diese Frage natürlich noch anders relevant ist als zum Beispiel in Stuttgart.
Aber versuchen wir dem nochmal nachzugehen. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, in der Umfrage, die im Westdeutschland Sozialisierten, die verstehen sich gar nicht so sehr als Wessis, im Osten ist das aber ausgeprägt. Also Sie haben gerade von Übertragung gesprochen. Also es gibt ja auch diese Übertragung von Lebensgefühlen, von Umgangsformen, von Habitus, von Ritualen. Hat das damit zu tun, dass das vielleicht im Osten durch die starke Erfahrung, durch die starke Wendeerfahrung eher weitergegeben wird als jetzt im Westen? Weil wer bezieht sich denn jetzt im Westen groß auf das Wirtschaftswunder, auf Ludwig Erhard oder auf Willy Brandt? Das tut eigentlich wenig junge Menschen, würde ich jetzt einfach mal so
erinnern. Ja, Sie haben recht. Ich kann es sogar noch stärker machen. Wir sind bekannt mit Leuten, also mit Intellektuellen jetzt in Ost-Berlin. Die haben ein ganz anderes Kulturverständnis im Sinne der Bedeutung von Kultur für ihr eigenes Leben, als wir das haben. Also ich habe zum Beispiel mit meiner Frau ein ironisches Verhältnis zu Goethe, zu Schiller. Ich bin weit davon entfernt, die nicht für wichtig zu nehmen.
Aber auch was sehr Deutsches übrigens.
Ja, genau.
Dieses
ironische
Verhältnis
zu allem. Stimmt. Aber dort muss man textsicher sein. Ich hatte eine Veranstaltung in Leipzig, wo meine Frau sagte, die haben da eine Faust-Inszenierung, da geht es besonders um Faust 2. Hast du dir den nochmal angeguckt? Du sollst da über den Faust 2 reden. Ich sage, ach, meinst du wirklich? Ja, ich würde dir raten, guck dir nochmal den Faust 2 an. Und genau so war es. Es waren dann ganz viele da und die wollten rausfinden, ob der Professor aus dem Westen überhaupt textsicher ist. Und das war, weil diese kulturelle Überlieferung für die eine größere Bedeutung hat. Im Grunde sagen sie, wir sind die Deutscheren. gegenüber den Westlern, weil die Westler sind an die Popkultur, verkaufen sie sich, sie verkaufen sich an die Leichtigkeit. Die Schwere ist eigentlich bei uns beheimatet. Also das Staatsvolk der kleinen Leute, wie das mal genannt worden ist, das Staatsvolk der kleinen Leute hat in der Grundierung ein stärkeres Gefühl, dass unsere Herkunft eine kulturelle, romantische, idealistische Dimension immer hat. Johannes R. Becher, die wunderbare Text für die Ostnationalhymne, auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt, wirklich toll. Das war immer quasi ein kulturprotestantisches Pathos, das bis tief in die DDR eingedrungen ist. Das haben wir in Westdeutschland so überhaupt nicht.
SWR1, Leute, mit Heinz Bude, Soziologe. Wir sprechen über Erzählweisen 35 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung. Ja, und es ist natürlich eine Frage der Erzählung. Wir haben ja die DDR hier in Westdeutschland. Wenn ich das schon sage, ne? Das müsste man eigentlich mal überdauern, diese Unterschiede immer zu machen. Das wäre vielleicht schon ein erster Schritt. Aber immer lange monothematisch als Unrechtsstaat, also mit Unterdrückung, mit Bespitzelung, mit Mauertoten überliefert bekommen. Und in manchen Geschichten aus dem Osten, da existiert die DDR sogar so ganz ohne Repression und Gewalt. Dafür mit günstigen Mieten, kostenloser Kinderbetreuung, emanzipierten Frauen und Vollbeschäftigung.
Genau so ist es. Und es gibt, glaube ich, auch wieder gesamtdeutsch eine Idee, das war doch so schlecht nicht in der DDR, wenn man mal eine bestimmte Seite wegnimmt. Wenn man die Stasi wegnimmt und ein bisschen Reisefreiheit dazu nimmt, dann ist es doch eigentlich gar nicht so schlecht gewesen in der DDR. Das ist bei jungen Leuten durchaus ein attraktives Bild, wenn ich mich im Netz umschaue. Und nicht nur im Osten, sondern auch im Westen. Das ist ganz interessant. Das ist im Grunde der Versuch, eine Vergangenheit neu zu präparieren für, als unsere Zukunft, wo eigentlich doch klar ist, dass das nicht unsere Zukunft sein wird bei diesen neuen, mit dieser neuen Situation, die wir haben im Blick auf Indien, auf Indonesien und was weiß ich nicht, Vietnam, alle Länder, die plötzlich in der Weltgesellschaft eine Rolle spielen wollen. Jetzt gibt's aber noch eine Geschichte, die dabei untergründig eine ganz, ganz große Rolle spielt, wie man nämlich mit den unterschiedlichen Erbschaften der Gesellschaft umgeht. Der DDR-Erbschaft und der Bundesrepublik-Erbschaft. Und die hat natürlich etwas mit 1945 zu tun. Nach wie vor. Die Ostidee ist, wir waren die antifaschistische Antwort und ihr habt euch postfaschistisch weggeduckt mit Adenauer. Der hat Kumpanei gemacht mit den ehemaligen Nazis. Was auf den ersten Blick auch stimmt. Der zweite Punkt ist, dass dahinter die Idee war, wir sind antifaschistisch, weil wir antikapitalistisch waren.
Kleiner Einwand, ja. Aber das hat ja nichts mit den Leuten zu tun. Das sind ja Systemfragen, die Sie da stellen.
Aber die Leute haben das gehört im Bildungssystem. Sie haben gehört, das ist unsere Berechtigung. Das ist die Berechtigung der Mauer. Die Mauer war der antifaschistische Schutzwall. Das war die öffentliche Erklärung. Und viele Leute haben das auch geglaubt. Mit gewissem Recht auch geglaubt. Jetzt taucht aber das Problem auf, dass diese Sorte von Antifaschismus der DDR aus anderen Gründen verloren hat. Die DDR hat verloren. Und dann sagen die, ja, aber wir haben verloren, weil ihr amerikanisch-kapitalistisch und so weiter euch angelehnt habt. Und dieses Thema taucht bei Ukraine wieder auf.
Das ist ein spannender Punkt. Nehmen wir doch mal die Frage, also Stichwort Narrative Ost, Narrative West. Die Frage nach der Unterstützung der Ukraine. Ich glaube, da finden Sie auch widersprüchliche Positionen hier und da. Es ist ja immer so, also ist man jetzt für die Unterstützung der Ukraine, dann gilt man schnell als Kriegstreiber. Ist man dagegen, ist man dann schnell auch der Putin-Versteher. Inwiefern gibt es da Unterschiede auch in diese Diskussionskultur? Haben Sie da Erfahrungen gemacht?
Ich habe eindeutig Erfahrungen gemacht und ich fasse es sehr einfach zusammen. In Ostdeutschland gibt es schon diese Idee, ihr Westdeutschen wollt, dass wir uns an den Karren der USA spannen lassen. Denn im Grunde waren es doch die Amis, die mit der Vorrückung der NATO Putin in die Enge gezwungen haben. Und der hat doch recht, wenn er sagt, ich will nicht Raketen vor meiner Haustür haben. Das war doch auch bei der Kuba-Krise so. Meine Antwort darauf, haben wir denn hier gar nichts zu verteidigen gegenüber den Russen, die doch versuchen wollen, zu sagen, wie beispielsweise Georgien, die Leute wollen nach Europa, zu sagen, nee, ihr dürft aber nicht nach Europa. Die haben das aus freiem Willen gemacht. Das wurde nicht von den Amerikanern aufgezwungen. Da wurde es sehr heiß, die Diskussion. Die Frage, ja, wer hat hier eigentlich was zu verteidigen? Und dann gibt es doch die Frage, wie sieht eigentlich die Erbschaft aus, die man jeweils dann in so ein Gespräch einbringen kann? Und bei mir ist dann immer eine wirklich Figur, die für mich eine Erbschaft der Bundesrepublik verkörpert, ist die Figur von Willy Brandt, der ein Sozialist war, aber nie an den Kommunismus geglaubt hat. Wenn Sie so wollen, ein sozialistischer Antikommunist gewesen ist. Und Willy Brandt, und das ist eine der ersten Geschichten, wir haben da gerade einen Roman drüber geschrieben, einer der ersten Geschichten, ob man die Moskau-Erfahrung hat oder die Oslo-Erfahrung und die in die Bundesrepublik einbringt. Ich bin für die Oslo-Erfahrung.
Was ist die Oslo-Erfahrung?
Die Oslo-Erfahrung ist, dass der Sozialismus durch die skandinavischen Gesellschaften reformiert und modernisiert werden muss. Willy Brandt war ein skandinavischer Sozialist und hat gesagt, die neue Bundesrepublik muss einen skandinavischen Begriff des Sozialismus haben. Ulbricht, Moskaumann, Brücke ist Herbert Wehner, kennt kein Mensch mehr heute, aber der Ostmann Ulbricht sagte, nein, wir müssen den Antifaschismus als Antikapitalismus hochhalten. Und das sind für Ost und West keine theoretischen Diskussionen meiner Wahrnehmung nach. Das ist in den Leuten ganz tief drin, in der Ukraine-Frage. Haben wir was zu verteidigen oder haben wir nichts zu verteidigen? Ich habe offensiv gesagt, wir haben etwas zu verteidigen. Willy Brandt im Hintergrund, nicht Amerika, sondern unsere Lebensart. Und die sagen, ihr wollt am Ende über die Verfassung euch eure Lebensart aufzwingen, nach Osten hin, Kolonisierung, eine soziokulturelle Kolonisierung.
Über die NATO und so weiter.
Über die NATO, soziokulturelle Domestizierung geradezu. Und ich finde, das ist der Punkt, ich will die Frage nicht entscheiden. Wenn Sie sich streiten, dann müssen Sie aus dem Gehege rausgehen. Sie müssen sagen, ich bin dieser Auffassung. Und die anderen müssen sagen, wir sind aber jener Auffassung. Und das heißt Vergemeinschaftung des Streit, ein experimentelles Wir, ein neues Wir zu finden, in der Fähigkeit streiten zu können und auch in diesem Wir sagen zu können, es gibt die Differenz und wir nutzen diese Differenz und wir dementieren die Differenz zwischen Ost- und Westdeutschland nicht. Das ist unsere Zukunft.
Wo stehen wir 35 Jahre nach Vereinigung Ost und West in Deutschland? Das besprechen wir heute in SWR1 Leute mit Soziologe Heinz Bude. Ich will mal noch auf ein Thema zu sprechen kommen, Herr Bude. Bei diesen innerdeutschen Identitätsverhandlungen, über die wir gerade gesprochen haben, so würde ich es jetzt mal nennen, ja, da treffen die verschiedenen Bilder, Westdeutsch, Ostdeutsch, so aufeinander. Gibt es da einen entscheidenden Unterschied mit Blick auf das Verständnis von Volk und Volk ist Wille? Ist vielleicht eine spannende Frage, auch um das jetzt zu verstehen.
Das gibt es eindeutig. Es gibt in der, wenn Sie so wollen, tief eingeprägt in der politischen Kultur der Bundesrepublik eine Angst vor dem Volk. Das Volk, wenn das Volk als Volk sich meldet, muss man aufpassen, dann wird es schnell völkisch und dann wird es undemokratisch und dann wird es rabiat. Das heißt, die letzte Instanz für die politische Kultur der Bundesrepublik war immer das Bundesverfassungsgericht. Das steht noch über dem Volk, weil das kann prüfen, ob das, was das Volk will, rechtens ist, gemäß der Verfassung.
Beim Rechtsstaat, par excellence sozusagen.
Genau. Mhm. Und in der DDR finden Sie dieses Bewusstsein so nicht.
In der DDR von früher?
In der DDR von früher und auch in Ostdeutschland jetzt nicht. In Ostdeutschland gibt es sogar eine gewisse Skepsis gegenüber der Verfassung, weil man sagt, ja, die wichtigen Teile der DDR-Vorstellungen für die Verfassung sind ja negiert worden. Wir haben ja keine Verhandlung über eine gesamtdeutsche Verfassung gehabt. Da haben sich ja die Westdeutschen durchgesetzt. Das heißt, die Westdeutschen haben sich auch durchgesetzt mit ihrer Vorstellung, dass das Volk unsichtbar bleiben solle in der politischen Kultur. Und jetzt taucht eine Art von Rebellion in östlicher Perspektive auf. Wir machen das Volk sichtbar. Wir bestehen darauf, dass alle Gewalt vom Volke ausgeht. Das sei doch Demokratie. nämlich Volksdemokratie.
Ja, ist doch auch was dran.
Da ist auch was dran, in der Tat. Deshalb müssen wir auch da das Gespräch streitig führen. Was bedeutet das? Denn das kann auch heißen, dass wenn wir rechts wählen, dass das eine Emanzipation von rechts ist.
Das ist ja eine Theorie, die viele haben. Also wir haben ja gerade wieder Umfragewerte, zum Beispiel der AfD im Osten. Und wir haben es bei der letzten Bundestagswahl gesehen, es war eindrucksvoll, die rechte Hälfte, die Osthälfte Deutschlands komplett blau. Auch teilweise Wahlkreise, von denen man das nicht gedacht hätte, Leipzig mitten in der Stadt und so weiter. Also es gibt eine politische Spaltung Deutschlands. Das ist kein ostdeutsches Problem, AfD will ich nicht sagen. Aber war lange nicht so sichtbar wie nach der Bundestagswahl. Wie ist denn das zu verstehen, wenn wir jetzt plötzlich 45-50% dort haben? Kann man das so ein bisschen als die große Revanche für, sage ich mal, ganz elementare Fragen, ja, sowas wie Verrat oder wir holen uns unsere Freiheit auf diesem Wege zurück, unsere Mitbestimmung. Ist das sowas? Ist das doch irgendwie Rebellion? Nicht Protest wählen, sondern Rebellion.
Ich glaube, dass Sie recht haben, auch mit diesen Begriffen, die Sie angebracht haben. Wenn wir über Politik reden, wenn wir die Kerngrammatik, das Kernvokabular der Politik nehmen, dann geht es immer um Verrat. Es geht immer um die Vorstellung, wer hat Recht. Es geht um die Vorstellung, was ist das Volk. Es geht um die Vorstellung, wie sieht die Zukunft aus. Was müssen wir dafür von der Vergangenheit opfern? Das sind die zentralen Fragen, die insgesamt auch auf dem Tisch liegen, mhm. gesamtdeutsch. Mhm. Und da gibt es von Ostdeutschland die Vorstellung, ja, wir wollen mitmachen, aber unter unseren Bedingungen. Und von Westdeutschland zurückhaltend, ihr nervt uns mit eurem Getue. Ich glaube, wir kommen mit dieser Vorstellung nicht weiter. Die einen wollen Revanche nehmen und die anderen fühlen sich genervt. Man wird wohl irgendwie auf gleicher Augenhöhe miteinander reden müssen.
Sie haben es vorhin gesagt, Streit ist die eine, vielleicht nochmal ein anderes Element, nämlich die gemeinsame Erinnerungskultur, die es ja eigentlich auch gibt als starkes Band oder geben könnte. Ist das vielleicht wichtig für die Gesellschaft? Oder wie Armin Schott es uns schreibt aus Villingen-Schwenningen, der seine Wurzeln auch im Osten von Deutschland hat, der sagt, ich sehe nur einen Weg des Kennenlernens, um manche Vorurteile, aber auch Urteile zu verändern, das ist nämlich miteinander zu reden. Also wir müssen irgendwie das ausdiskutieren.
Und wir müssen eine Grundlage dieses Gesprächs haben. Ich komme nochmal auf meine Boomer-Erfahrung Ost-West zurück. Wir haben dann geendet, indem ich gesagt habe, eines haben wir gemeinsam. Wir haben die gleichen Eltern, wir Boomer. Die gleichen Eltern, die durch und durch den Nationalsozialismus geprägt sind. Sagen wir mal, 1925 der Vater geboren, 1930 die Mutter geboren. Die Eltern der Boomer, meine ich jetzt.
Ja, ja.
Wir haben die gleichen Eltern. Das ist doch schon mal eine Basis, von der wir ausgehen können. Und das war dann auch etwas, da war Ruhe im Karton. Und jeder hat bei sich gedacht, wie war das eigentlich mit meinen Eltern? Und dann kann man sehen, haben wir da was von den Eltern mitbekommen? Und ich glaube, ja, was beide mitbekommen haben, war von ihren Eltern den Leistungsfanatismus der Nazis, der sowohl in die Bundesrepublik als auch in die DDR eingegangen ist. Und wir müssen nochmal gemeinsam überlegen, was daraus eigentlich geworden ist.
Gemeinsam überlegen und diskutieren. Wir haben heute einen Aufschlag gemacht. Vielen Dank, Herr Bude, für Ihren Besuch in SWR 1, Leute.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.